Corso. Kunst und Pop.
Mit Moderator Adalbert Zinjawski und der heutige Gast ist Nadja Brunkhorst, Regisseurin und Drehbuchschreiberin. Ihr neuer Film heißt 2:1. Und so geht die Geschichte. Nach der Wende ist die Bevölkerung in der bröckelnden DDR damit beschäftigt, ihr Ostgeld in D-Mark umzutauschen, als drei Menschen in Halberstadt auf einen Stollen stoßen, in dem die kommunistische Regierung die alte Währung eingelagert hat, die DDR-Mark.
Das ist nur noch Altpapier. Ein Andenken an eine untergegangene Welt. Das ist Klopapier.
Gemeinsam schmuggeln sie mehrere Rucksäcke voll heraus und versuchen, mit Freunden und Nachbarn noch einmal Profit zu machen. Zunächst gelingt das höchst erfolgreich, doch schon bald brechen Konflikte innerhalb der Gemeinschaft auf. So in etwa der Plot der Geschichte von 2:1. Eine Geschichte, die neben aller Fiktion auch auf Fakten basiert. Nadja Brunkhorst, wie haben Sie von dieser Story erfahren?
In einem Buch von Peter Ensikat, das war ein ganz toller Kabarettist, leider schon tot in der DDR. Und der hatte mehrere Bücher geschrieben, ganz toller Autor auch. Und da stand ein Satz und dieser Satz hieß, das gesamte Papiergeld wurde in einen Stollen eingelagert. Und das habe ich gelesen und dann hat es bei mir so bick gemacht, klingelingeling, Kino. Das ist halt eine archaische Kinogeschichte. Sofort denkt man an Einbruch, an Heist-Movie. Ja, so wie der Film auch geworden ist.
Und wie nah sind Sie an den Fakten? Also haben Sie sich da inspirieren lassen und dann ein bisschen was Dramaturgisches dazu gedichtet?
Naja, ich habe alles recherchiert, was ich recherchieren konnte. Und dann habe ich das, was ich dazu gedichtet habe, zumindest auf historisch mögliche Fakten gestellt. Also alles, was in dem Film passiert, hätte so passieren können. Und das war ja eine absurde Zeit, 1990. Da war das, also zumindest in der DDR, der noch DDR, war das alte Recht zwar noch da, aber wurde eigentlich nicht mehr gehandhabt, weil die Fopos und so, die wussten ja gar nicht mehr, was sie machen sollten.
Die Volkspolizisten.
Die Volkspolizisten, genau. Die wussten, wenn da ein Verkehrszeichen steht und da steht 50 und da fährt einer mit 60 vorbei, dann darf ich den anhalten. Aber der Rest war wirklich Diskussionsgrundlage. Und das war so ein Jahr der Möglichkeiten, rechtlich gesehen. Ne? Das neue Recht kam noch nicht. Und in diesem wilden Jahr war richtig viel möglich.
Nicht nur die Million Ostmark, die da tatsächlich, verbuddelt waren oder in einem Bergwerk versteckt waren, die haben an Wert verloren. Auch das politische System, ja, und viele Gewissheiten in der DDR, Sie haben es gerade auch schon gesagt. Ist es das, was für Sie als Drehbuchschreiberin und Regisseurin so interessant ist?
Für mich ist interessant, Menschen zu unterhalten. Ich bin ein ganz klarer Unterhaltungsfilmer. Ich mache Feel-Good-Movies. Ich will, dass die Leute gut gelaunt hinten rauskommen. Und natürlich ist schön, wenn man dann noch ein paar Fakten nebenbei reinmischt und so weiter. Also man hat ja bei, sag ich mal, 110 Minuten Film so viele Möglichkeiten, gute Sachen zu erzählen. Aber mein Hauptanliegen ist wirklich, Menschen gut zu unterhalten. Ich mache jetzt gerade eine Kinotour und wir sind hier vor ausverkauften Kinosälen und alle lachen und freuen sich. Und das ist mein Lohn, wenn die Leute lachen.
Die Nachwendejahre neben der Freiheit und den Möglichkeiten, die diese ja hatten und die sich aufgetan haben, hatten ja auch ihre Schattenseiten. Also etwa den Rechtsradikalismus, rassistische Anschläge. Für manche war es eine herrschaftslose, sogar bedrohliche Zeit.
Also der Rechtsradikalismus und die Anschläge, die gab es auch vorher schon. Das wurde nur nicht drüber berichtet. Also ich war 86 häufiger drüben in Ostberlin, weil ich da Freunde hatte. Da gab es die auch schon. Nur man wusste es nicht. So, also die Sache ist nicht neu und plötzlich mit 1990 gekommen, sondern das ist einfach eine unverarbeitete, meiner Meinung nach, eine unverarbeitete Vergangenheit. Und wie auch immer, also das kann man sehen, wie man will. Die Wildheit und das Neue, die Möglichkeiten waren dann halt wirklich da. Und sage ich mal so, 1990 war so viel da und möglich. Man konnte fahren, reisen. Viele haben mir erzählt, das war die beste Zeit meines Lebens. Also die zumindest, die da jung waren. 1991 ist eine andere Diskussion. Da ging es dann richtig ab mit Arbeitslosigkeit und so.
Ja, wie haben Sie denn die Nachwendejahre persönlich erlebt? Sie waren da so Mitte 20, sage ich mal, haben gerade das Schauspielstudium in Bochum beendet, waren also im Westen.
Genau, ich war im Westen und wie man das so schön macht als Schauspielschüler, ich war sehr konzentriert aufs Textlernen und alles Wichtige, was man da machen musste. Kleist war mein Mittelpunkt und dann nebenbei hört man halt die Mauer fällt, sage ich mal so ganz blöd. Und ja, ich bin sehr schade, finde ich, dass ich diese wilde Zeit wirklich verpasst habe. Wenn ich damals in Berlin gewesen wäre, wäre das vielleicht was anderes gewesen. Aber vielleicht genau deswegen habe ich so einen Enthusiasmus entwickelt, hier jetzt diesen Film so gut zu recherchieren. Ich habe ja wirklich mit vielen Leuten geredet und hatte richtig Spaß daran, diese Zeit nochmal aufleben zu lassen.
Ja, und mit Sandra Hüller, Max Riemelt und Ronald Zerfeld haben sie drei Charaktere in dem Film, die als SchauspielerInnen Ostbiografie haben. Sie kommen ja aber aus West-Berlin. Kam es beim Dreh zu Diskussionen, was ist authentisch an der Geschichte und was nicht?
Naja, also ich habe erstmal ein Drehbuch geschrieben, was sehr gut recherchiert war. Und dann habe ich zu meiner Versicherung, aber auch, weil ich es vollkommen für richtig halte, alle, die in dieser Hausgemeinschaft sind, haben eine Wurzel im Osten gehabt, sind da geboren gewesen. Alle. Weil ich wollte, wenn ich da, gerade wenn man eine Komödie macht, wenn man da nicht die emotionale Wahrheit trifft, das wäre mir das Unangenehmste der Welt gewesen. Das heißt, ich habe die Schauspieler gebeten, wenn da was nicht stimmt, sagt mir Bescheid. Wurde nicht viel Bescheid gesagt. Also ich bin ja auch Schauspielerin vom Ursprung her. Das heißt, ich konnte mich sehr gut reinversetzen in diese Zeit, in diese Diebe, in was macht man, wenn man plötzlich einen Haufen Geld hat und so weiter. Und das hat einfach sehr gut funktioniert. Und die Schauspieler, wir hatten eine echt gute Zeit beim Drehen. Wir hatten ja eine tolle Riege, ne? Sandra Hüller, Max Riemelt, aber auch dann Ursula Werner, Peter Kurt, Martin Brambach, also es war wunderbar.
Und auch Olli Dittrich. Wie ist das denn? Nadja Brunkhorst ruft an und alle machen mit?
Nee, ich sage immer, ein gutes Buch hilft. Jeder Schauspieler will gute Bücher und will eine gute Rolle haben. Und ich gebe einfach das Buch rüber und sage, guck mal, hast du Lust mitzumachen? Und dann treffe ich mich meistens auf einen Kaffee. Und das ging bei diesem Film wirklich sehr, sehr reibungslos. Ich sage immer, dieser Film hatte einen guten Stern.
Und eine Leichtigkeit, das sieht man immer wieder in diesem Kinofilm. Ist es das, was vielleicht die SchauspielerInnen da überzeugt hat, eben über diese nicht immer ganz einfache Zeit, eben auf leichtem Fuß die Geschichte zu erzählen?
Also bei mir ist es halt so, ich gehe da schwer nach Karl Valentin, der sagt, jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine lustige. Und ich gehe gerne auf die lustige Seite, was ja die Schwere der Zeit nicht wegnimmt, sondern man kann auch wirklich über alles lachen, ne? Und ich glaube, die Schauspieler haben einfach großen Spaß, auch mit sich. Also dieses ganze Team von Schauspielern hatten richtig Lust, miteinander auch mal zu spielen. Und wir hatten da wirklich eine ganz tolle Zeit in Gera.
Wie war das denn bei Sandra Hüller? Die ist ja international inzwischen ein gefragter Star. Fügt sie sich problemlos in so ein Ensemble nach all diesem Ruhm?
Naja, absolut. Also ich weiß nicht, wie Sie sich unsere Arbeit vorstellen, aber wir sind alle ganz normal. Also so, auch Sandra ist eine tolle, unglaublich aufmerksame Schauspielerin, die wirklich, wenn sie da steht, alles spürt, alle mitnimmt und ja gleichzeitig diese wunderbare Durchlässigkeit hat, ja, dass die Kamera sich fast ansaugt an sie, sage ich immer. Und das ist natürlich ein Geschenk, wenn jemand so ist, ne? Und aber gleichzeitig ist sie ein liebevollster, ganz normaler Mensch, die einfach eins zu eins, wir sind da ganz normal miteinander.
1:1, beziehungsweise bei 2:1, eben dem Titel dieses Films, da haben sie, wie auch schon in ihrem anderen Langfilm, Alles in bester Ordnung, Drehbuch und Regie geliefert. Wie wichtig ist Ihnen das, alles aus einer Hand zu liefern?
Das hat sich jetzt so ergeben. Also ich bin natürlich ein sehr genauer Schreiber und ich gucke genau, aber wichtig ist mir nicht. Also wenn mir jemand gerne ein schönes Buch hinlegt, habe ich nichts dagegen. Also nur das Thema ist, wenn man anfängt, Regie zu machen, das ist nicht so, dass dann einer kommt, hey Nadja, ich habe hier ein tolles Buch, machst du das mal? Sondern eher umgekehrt, ne? Die wissen schon, dass ich gut schreibe, die wollen schon gerne meine Bücher haben. Aber wenn ich dann so sage, nee, das mache ich jetzt mal, da muss man auch selber für sich schreiben. Also schreiben ist schon anstrengend, aber auch natürlich eine schöne Fokussierung. Und ich recherchiere unheimlich gern. Ich bin gerne in Bibliotheken und ich mache gerne diese innere Reise. Ich lerne so gerne.
Ist das der Grund, warum die Frequenz oder der Output bei Ihnen, sagen wir mal, eher Piano ist im Vergleich zu anderen FilmemacherInnen? Dass Sie sich da einfach mehr Zeit nehmen?
Da habe ich keine Ahnung von. Demut heißt nicht vergleichen, habe ich mal gehört. Ne? Ich mache einfach auf meinem Weg und ich mache mein Ding so eins nach dem anderen. Ich finde meinen Output total in Ordnung.
Zu Ihrem Wechsel von der Schauspielerin, natürlich in dem Film Christiane F., wir gehen ja vom Bahnhof Zoo, vor der Kamera, zu Ihrem Einsatz jetzt dahinter, da sagten Sie einer Zeitung, der Wechsel war nicht einfach, es gab Anfeindungen. Welche Schlachten mussten Sie da schlagen?
Och, das ist auch schon wieder so lange her. Da würde ich jetzt mal gerne das radikale Vergessen drüber schütten, weil natürlich ist es so, ja, warum soll jemand, der hübsch ist, auch noch ein Drehbuch schreiben? So ein bisschen, das war aber auch, das waren Zeiten, die gibt's ein Glück nicht mehr. Da war MeToo noch eine andere Nummer.
Ja, hat die MeToo-Debatte da viel bewegt?
Absolut. Also wir haben, da hat sich sehr viel gewandelt in den letzten Zeiten. Ja.
Auch genug?
Ach, ob genug, weiß ich nicht. Das sind ja auch immer Einzelfälle dann, ne? So, sagen wir mal so, Drehen ist ein Stressfaktor. Man hat ziemlich viel Verantwortung und so weiter. Und wenn da einer nicht gerade steht, dann kann es schon mal zu Machtmissbrauch kommen, ne? So, also ohne das, und das darf es halt nicht mehr geben. Das darf es nicht mehr geben. Und früher war das so, ja, macht man, also, ja. Hat man drüber weggeschaut. Und das tun wir nicht mehr. Und das ist gut so.
Wie fühlt sich die Arbeit für Sie hinter der Kamera an?
Oh, wunderbar. Ich liebe das. Wirklich. Ich mache das richtig gern. Und ich glaube auch, dass ich da jetzt an all diesen Positionen, die ich schon mal hatte, Schauspiel, Drehbuch, Regie, dass ich da am meisten quasi zurückgeben kann, weil ich einfach schon breitflächig mich auskenne. Und mir geht's ja immer um diesen magischen Moment am Drehort, ne? Wenn alle still sind und wirklich dann der Schauspieler seinen Platz hat. Da muss ich nicht spielen. Ich guck das gerne an auch. Und das funktioniert für mich am besten, wenn ich das so ein bisschen leiten kann. Also, man denkt ja immer, Regie führen heißt, man muss wissen, wo es lang geht. Das stimmt ja gar nicht. Regie führen heißt, man muss ganz viele, ganz tolle Leute anstellen, also Kamera, Kostüm, Schauspieler sowieso. Und dann muss man denen Platz schaffen, dass die voll aus sich rausgehen können, dass die ihr Bestes machen können. Und ich muss nur so ein bisschen koordinieren. Ne? Ich darf denen zuschauen bei ihrer Arbeit und ein bisschen koordinieren, dass das alles am Schluss irgendwie so zusammenpasst. Ne? Aber in Wirklichkeit schaue ich sehr viel zu bei den ganz wunderbaren Menschen bei ihrer Arbeit.
Klingt wieder nach Demut. Nadja Brunkhorst im Deutschlandfunk, Regisseurin und Drehbuchschreiberin der Komödie 2:1. Ab diesem Donnerstag ist der Film in unseren Kinos. Ihnen ganz herzlichen Dank für dieses Corso-Gespräch.
Danke.
Corso. Jederzeit überall da, wo es Podcasts gibt und in der Deutschlandfunk-App und live im Radio. Montag bis Samstag immer um 15.05 Uhr im Deutschlandfunk. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.